Geschichte ansehen im Folgenden. Aber zunächst ein Bekenntnis von mir. Das gehört zu meinen Lieblingsgeschichten in der Bibel. Ich liebe diese Geschichte von Zachäus. Und wenn ich aber darüber nachdenke, warum, kann ich nicht sagen so genau, warum es mich so packt. Die Geschichte an sich ist nichts Besonderes eigentlich. Da gibt es keine Wunder, es gibt keine große Aktion, fast keine Handlungen. Es ist ein bisschen, jetzt muss man verstehen, ich bin Amerikaner, ich habe ja so andere Vorstellungen, für mich ein bisschen wie Tatort. Ne? Da wird meistens viel geredet und da geschieht nichts. Ne? Als Amerikaner will ich einfach ein bisschen mehr Action haben. Und bei den meisten Tatorten wird ganz deutsch natürlich ganz genau analysiert und ausgerechnet und untersucht. Kann auch interessant sein, aber für mich fehlt die Spannung oft da. Gut, die Münsterianer, das ist was anderes, das schaue ich auch gern, aber die deutsche Liebe für Tatort habe ich ehrlich gesagt nie so verstanden. Warum aber packt mich diese Geschichte, wenn es keine so große Aktion gibt? Warum ist sie wirkungsvoll? Erstens, ich glaube, die Geschichte von Zachäus erzählt von einer echten Transformation. Ein Mensch wird anders. Zachäus ist am Ende der Geschichte nicht dieselbe Person, wie er vorher war. Und das merkt man. Irgendwas, und das geschieht in der Geschichte nicht so sehr auf der Oberfläche, sondern man merkt einfach, vom Anfang bis zum Schluss haben wir es mit einer anderen Person zu tun. Und ich finde das ganz spannend, denn solche Geschichten sind selten. Erst recht nach antikem Verständnis, wo eigentlich der Charakter eines Menschen von vornherein feststand. Und nach antikem Denken hat sich im Leben entpuppt sich eigentlich, wer der Mensch ist, aber da ist eigentlich kein Spielraum für Veränderungen. So ist die Haltung in der damaligen Zeit gewesen, in Griechenland, in den griechischen Geschichten. Der echte Charakter eines Menschen erhebt sich oder kommt hervor, aber damit muss man einfach klarkommen. Schicksal hat schon irgendwie entschieden, wie dieser Mensch ist. Aber auch bei uns müssen wir sagen, diese Geschichte ist selten oder die grundlegende Veränderung eines Menschen ist auch bei uns manchmal etwas, wo wir sagen, das kommt nicht so oft vor. Wir haben alle Freunde oder Familienmitglieder, wo wir sagen, der wird sich nie ändern. Ja? Über Jahrzehnte, ich habe auch solche Fälle in meiner Familie, wo man immer wieder mit demselben konfrontiert ist und sagt, es kann nicht wahr sein. Aber er ändert sich nicht und man muss sich irgendwie damit abfinden. Hier haben wir ein Beispiel von einem Menschen, der aber durch die Begegnung mit Jesus verändert wurde. Und diese Veränderung ist durch das Wirken Gottes in seinem Leben. Und die Bibel ist ganz klar der Meinung, dass das tatsächlich ein Mensch verändern kann. Schauen wir diese Geschichte ein bisschen genauer an, die Begegnung des Zachäus mit Jesus. Wir wissen nicht viel über Zachäus, auch in dieser Geschichte wird nicht allzu viel von ihm erzählt. Er ist ein Zöllner, das lesen wir in Jericho, das war ein verantwortlicher Posten, sogar heißt das Wort, das im Griechischen steht, der ist ein Oberzöllner, also er gehört zu der Führungsetage dort und ist halt Zöllner in dieser Stadt in Jericho. Das war eine ganz wichtige Verkehrsroute, sodass das eine verantwortungsvolle Position war. Also wir wissen das über ihn. Und wir wissen, dass ihn die Leute in seiner Umgebung nicht mochten. Die haben ihn als einen Sünder betrachtet. Und eigentlich hängen diese beiden Tatsachen eng miteinander zusammen, dass er ein Zöllner war und dass die Menschen ihn nicht mochten. Nun, wenn wir an Zöllner denken, oder jedenfalls wenn ich an einen Zöllner denke, dann habe ich irgendwie so ein etwas, also vor Augen einen etwas übergewichtigen Beamten dort am Flughafen, der dort beim Ausgang von der, vom Gepäckbereich wartet und ich muss an ihm vorbeigehen. Und dort sitzt er. Dieser kann zwar spießig sein und es kann unangenehm sein, wenn er mich anhält, aber ich muss ihn eigentlich nicht fürchten, es sei denn, ich will etwas da reinschmuggeln. Ne? Dann habe ich ein bisschen Angst. Aber selbst dann kann er mir nicht wirklich so viel antun, vielleicht eine Geldstrafe auflegen. Bei den Zöllnern im Römischen Reich aber verhielt es sich ganz anders. Wir müssen ein bisschen was über das römische Steuersystem erfahren oder wie sie Steuer eingenommen haben. Es gab bei den Römern, und die Römer waren da in Palästina, über Jericho eben auch die Herrscher, und sie haben ein System eingeführt von Steuern. Zunächst einmal war ein Kopfsteuer, jeder Mensch musste das jährlich zahlen. Es gab auch eine Landsteuer für die, die Land besessen haben, und eine Art Mehrwertsteuer auf allen Gütern. Und die Zöllner waren natürlich verantwortlich, letztere einzutreiben. Und das war ein lukratives Geschäft. Man kam dazu, zu diesem Geschäft, durch das Erwerb einer Konzession. Und natürlich hat der mit dem meisten Geld oder die besten Beziehungen eben diese Konzession bekommen. Und Rom legte dann diesem Oberzöllner für die Region einen Beitrag fest. Es kümmerte sich sie nicht, wie man dazu kam, sondern sie haben einfach gesagt, wir erwarten von Jericho und Umgebung so viel. Wie dann der Zöllner zu diesem Beitrag kommt und was er darüber hinaus für sich behält, das interessierte Rom überhaupt nicht. Und natürlich ist damit angelegt, dass diese Zöllner eben Ausbeuter der Bevölkerung waren. Sie konnten alles nehmen, was nur ging. Ja? Und in dieser Erhebung der Steuer, von Steuern hatten sie freie Hand. Und deswegen ist der Begriff Zöllner im Neuen Testament synonym mit Gauner. Außerdem waren die Zöllner per Definition Kollaborateure mit dem römischen Besatzung, mit der römischen Besatzungsmacht. Also das half auch nicht in den Augen der Bevölkerung. Der nimmt mir alles weg, was er nur überhaupt kann, und er gibt es den verhassten Römern ab. Also waren Zöllner Verräter des eigenen Volkes, wenn sie Juden waren natürlich. Bei Zachäus war das auch der Fall. Dieser Name Zachäus ist ein jüdischer Name. Deswegen waren die Zöllner vom Volk beachtet. Und so einer war Zachäus, ein Ganove, ein Mafioso, der sein eigenes Volk ausbeutet. Und dieser sitzt am Eingang der Stadt Jericho und nimmt auch vermutlich von Jesus und von seinen Jüngern die Steuer ab und ist aber irgendwie schon von Jesus beeindruckt. Und Jesus geht durch die Stadt und hält überall an und Zachäus spürt in sich wieder den Wunsch, diesen Mann zu sehen. Wahrscheinlich hätte er es gar nicht erklären, warum. Aber er hat zwei Probleme. Erstens ist er verhasst und zweitens ist er klein. Ich stelle ihn ein bisschen wie Danny DeVito vor. Ne? Also ein kleiner Ganove in vielen Filmen. So muss es auch er gewesen sein. Und irgendwie mochte man ihn nicht. Und so will dieser Zachäus Jesus sehen, läuft der Menschenmenge, die Jesus folgt, voraus und findet auf der Straße einen Maulbeerfeigenbaum. Also Feigenbäume sind nicht allzu groß, sie haben aber sehr viele Blätter, man kann gut drauf klettern. Und er klettert auf diesen Baum und versteckt sich drin. Und Jesus kommt vorbei und schaut hinauf in diesen Baum, wo sich Zachäus in den Blättern versteckt hält. Und er sagt, Zachäus, und ich stelle mir das echt ein bisschen humorvoll vor, Zachäus, was machst du da oben im Baum? Also steig bitte herunter schnellstens, denn ich will heute bei dir sein. Ich gehe mit dir essen, ich gehe mit dir nach Hause. Und an dieser Stelle, denke ich, müssen dann die Menschen etwas enttäuscht sein von der Geschichte, die, sagen wir, spektakuläre Bekehrungsgeschichten mögen. Es ist irgendwie, wenn die Erwartung im Raum steht, enttäuschend. Wir haben keinen Kniefall vor Jesus, wo er dann sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder, wie Petrus das gesagt hat. Es gibt keine Zeichen und Wunder, die damit verbunden sind. Kein Sündenbekenntnis, keine Aufnahme unter die Jünger, gar nichts von all dem, was wir vielleicht erwarten würden. Sondern Zachäus steigt herunter und geht mit Jesus mit nach Hause. Und beim Mahl, das dort stattfindet, verspricht er zwei Dinge. Erstens, er wird die Hälfte seines Vermögens den Armen geben. Und zweitens, den Leuten, die er betrogen hat, und das waren bestimmt viele, ihnen wollte er das Vierfache schon zurückgeben. Nun, diese Geschichte war auch für die protestantische Kirche oder ist für die protestantische Kirche von Luther her auch ein bisschen suspekt. Und es hat deswegen zu tun, dass die Protestanten immer ein bisschen Angst davor hatten. Das war eben der Katholismus. Man muss ein paar Dinge tun, um Gott zu gefallen, dass es alles ist in Ordnung. Und Luther war natürlich derjenige, der gesagt hat, es ist reine Gnade, reiner Glaube, man muss nichts tun, um Gott zu gefallen. Aber hier haben wir nur eigentlich einen Mensch, der sagt, ich werde etwas tun. Und manche Prediger spüren den Drang, eben Zachäus zu korrigieren, um zu sagen, Zachäus, darum geht es so nicht, du musst nur die innere Haltung haben, du musst dein Leben Jesus übergeben oder wie es auch immer heißt in frommen Kreisen, dann ist alles in Ordnung, aber du musst nichts tun. Das ist aber ein bisschen zu kurz gedacht, denke ich, denn was hier klar ans Licht kommt, ist, dass Zachäus sich im Innersten durch die Begegnung mit Jesus verändert hat. Er ist ein neuer Mensch geworden. Ihm gelingt es, was dem reichen jungen Mann in der Geschichte im Kapitel vorher nicht gelingt. Jesus sagt, du sollst deine Güter verkaufen und den Armen geben. Und der reiche Mann bringt es nicht übers Herz, das zu tun. Zachäus macht das freiwillig. Und ich glaube, wir sollten diesen Kontrast spüren, dass Zachäus bereit ist, eigentlich fast alles, was er hat, abzugeben, wegen der Freude, die er hat an der Begegnung mit Jesus. Das heißt, wir sehen daran, dass etwas grundlegend geschehen ist im Leben des Zachäus. Meine Mutter hat immer wieder gesagt, so in etwa, die Bekehrung des Herzens ist eine Sache, bis eben das Portemonnaie auch bekehrt ist, das dauert noch ein bisschen. Ne? Dass unsere neue Haltung wirklich sich einschlägt in die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen. Das sagt schon viel. Und hier ist einer, wo wir sehen, er hat tatsächlich sich radikal verändert durch die Begegnung mit Jesus. Und deswegen haben wir diese Einschätzung der Lage. Heute ist in diesem Haus Heil widerfahren. Und weiter sagt er im nächsten Vers, der Menschensohn, er meint sich, ist gekommen, um zu suchen und zu finden die Verlorenen. Und er gehört jetzt, Zachäus, zu denen, die von Jesus gefunden wurden. Ich möchte ein bisschen diese Transformation des Zachäus untersuchen. Was hat das mit seinen Beziehungen gemacht? Das ist hier das eigentliche Thema. Und all das vorher legt den Boden, dass wir sehen können, was geschieht mit einem Menschen, der so verändert wird. Zunächst einmal merken wir, er hat eine neue Beziehung zu Gott. Christen glauben, dass Gott uns in Jesus begegnet, dass Gott ins Fleisch gekommen ist, dass er Mensch geworden ist und dass er durch die Städte und die Dörfer Palästinas gezogen ist. Und er hat Menschen begegnet und hat sie in seiner Nachfolge gerufen. Sie waren nie nachher, wie sie vorher waren. Und sie bezeugten, dass Jesus kein normaler Mensch war, sondern Gott in menschlicher Gestalt. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Gedanke für einen Juden. Denn Juden waren es gewohnt zu sagen, Gott ist hier und alles sonst ist nicht Gott. Es gab keine so schwammige Grenze zwischen Gott und der Schöpfung wie in manchen anderen Religionen. Und sie dachten auch nicht wie Hindus, dass Gott immer wieder in anderen Gestalten gezeigt, sondern Gott ist und bleibt Gott, ein Geist, und der Rest der Welt, die Menschen, sind eben nicht göttlich. Das ist das jüdische Konzept. Und plötzlich aber sind hier Juden, die sagen, dieser Mensch ist so anders, wir müssen unsere Kategorien ein bisschen sprengen. Er passt nicht in diese Dualitäten. Ja? Er ist irgendwie auch göttlich, aber er ist zu uns gekommen als Mensch. Das war über ihre Überzeugung, seitdem diese Menschen, die Nachfolger Jesu, Gott ihnen begegnet haben. Und sie haben davon Zeugnis hinterlassen im Neuen Testament. Diese Überzeugung ist ganz klar. Was mich fasziniert, ist die Art der Begegnung hier. Das erinnert an viele Geschichten im Alten Testament. Gott ist es, der auf die Suche geht und die Menschen rettet. Am ehesten hat diese Geschichte sogar Ähnlichkeiten mit der Geschichte von Adam und Eva im Garten. Sie sündigen und verstecken sich auch in Bäumen, ja? Also nicht in einem, aber im Wald sozusagen. Und Gott kommt und sagt, Adam, wo bist du? Gott geht Adam nach und sucht ihn auf und findet ihn und stellt ihn wieder her. Und das wiederholt sich im Alten Testament bei Abraham, zu dem Gott erschienen ist, weit weg von Israel in einem fremden Land, oder Mose in der Wüste. Und bei vielen anderen ist es so, immer wieder dieselbe Geschichte. Gott macht sich auf und sucht Menschen, die sich verirrt haben. Der Prophet Jesaja sagt im 59. Kapitel, Gott schaute überall herum, ob er irgendwen finden könnte, der die Menschen, seine Kinder wieder zu sich holen könnte, ob irgendwer in der Lage war, diese Menschen zu retten. Aber er fand keinen. Also heißt es, er hat selbst den Helm der Gerechtigkeit und den Panzer des Glaubens aufgenommen und ist selbst hinuntergekommen, um die Menschen zu retten. Und irgendwie ist es so, denke ich, dass jeder Mensch, der auf der Suche nach Gott ist und dann Gott begegnet ist, auch nach Jahren vielleicht ist es nicht am ersten Tag danach, aber manchmal nach vielen Jahren sagt, eigentlich merke ich jetzt, dass Gott mich zuerst gesucht hat. Ich meinte, ich habe ihn gesucht, aber eigentlich war er mir längst davor nachgegangen. Er hat die Begegnung geplant und alles so geschehen lassen, damit ich, der Suchende, ihn finde. Ich habe einen Freund, der eben auf der Suche nach Gott war, und das ging so weit, dass er nach Indien und Nepal unterwegs war, und er landete schwer krank in einem Krankenhaus in Nepal. Und dort haben irgendwelche wohlmeinende Amerikaner, die nicht gecheckt haben, sie sprechen kein Englisch in Nepal, eine Menge an englische Bibeln dorthin geschickt. Und die saßen nur herum. Aber hier ist plötzlich einer, der schwer krank in diesem Krankenhaus landet und sich nicht bewegen kann, über Wochen. Und das Einzige, was er zu lesen hat, ist eine englische Bibel. Das ist mein Freund Paul, der dadurch zum Glauben gefunden hat. Und er merkte und sagte, das habe ich nicht irgendwie vorprogrammiert oder gesucht. Gott hat das alles vorbereitet. Und solche Geschichten hört man immer wieder. Immer wieder spürt man, in meiner Suche nach Gott ist mir Gott schon voraus. Er plant gewisse Begegnungen, damit ich ihn kennenlerne. Zacchaeus traut sich hier nicht aus seinem Versteck, bis Jesus ihn ruft. Er sagt, steig jetzt endlich herunter. Wie gesagt, aber ich finde das zunächst humorvoll, dieser Beamte oben im Baum. Und Jesus sagt, bitte komm runter. Also das ist absurd, du sitzt oben im Baum. Jesus hat längst entschieden, dass er zu Gast sein würde bei Zacchaeus. Und deswegen dieser Befehl. Und Zacchaeus folgt. Vermutlich ist hier der Moment der Bekehrung sozusagen. Es ist kein Bekenntnisgebet oder es ist nicht irgendwie sensationell, aber Jesus sagt, komm runter, und Zacchaeus folgt. Er ist Nachfolger Jesu geworden. Und Christsein ist nichts anderes als Jesu Nachfolger zu sein. Auch für uns als Christen beginnt das Leben mit Jesus, wenn wir irgendwo von unserem hohen Ross oder aus unserem Versteck heruntersteigen und ihm nachfolgen. Und Jesus verändert Zacchaeus. Seine Beziehung zu Gott ist dadurch verändert. Aber wir merken auch, dass die Beziehung oder Zacchaeus' Beziehung zu seinen Mitmenschen auch jetzt anders ist. Was bewegt einen Mann, der nur für Geld gelebt hat, plötzlich zu sagen, ich gebe die Hälfte an die Armen und auch die, die ich betrogen habe, gebe ich das Vierfache zurück. Man merkt hier etwas, was der Apostel Johannes sagte in einem seiner Briefe, 1. Johannes 4. Er sagte, meine Freunde, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist die Liebe. Es gibt keine Begegnung mit Gott, die unsere Beziehungen nicht verändert. Ja? Die bleiben nicht unberührt von unserer Beziehung zu Gott, sondern wenn wir Gott begegnen, dann muss das Auswirkungen haben auf unsere Beziehung zu anderen. Plötzlich sieht Zacchaeus seine Mitmenschen mit ganz anderen Augen. Vorher waren sie nur ein Mittel zum Zweck, eben damit er reich wird. Sie waren nur Objekte seiner Gier. Und nachher nahm er sie als Menschen wahr und mit Menschen mit Bedürfnissen. Sie waren arm und er war auch verantwortlich zum Teil für ihre Armut. Wir können uns heutzutage, gerade in Deutschland, diese schreckliche Armut kaum uns vorstellen. Also viele Menschen lebten wirklich am Rand der Existenz. Wenn Zacchaeus das Geld, das sie in der Tasche weggenommen hat, dann haben sie an dem Tag und wahrscheinlich am nächsten Tag nicht gegessen. Und für viele Familien in dieser Zeit hieß das, irgendwer wird krank werden und sterben. So beklemmend war diese Armut damals. Das war Zacchaeus vorher egal, aber jetzt nicht mehr. Jetzt will er den Menschen helfen. Und er gibt viel mehr zurück, als auch das alttestamentliche Gesetz auch fordert. Da gibt es so die Regelung, wenn man einen betrogen hat, da soll man 20% dazu tun. Und Zacchaeus sagt, ich gebe das Vierfache davon. Wer in die Nachfolge Jesu tritt, wird den Wunsch verspüren, Beziehungen auch wieder in Ordnung zu bringen. Es war ihm nicht egal, dass er Menschen eben betrogen hat. Wiederum, manche wehren sich drum, auch manche wohlmeinende Prediger sagen, okay, es kommt nicht darauf an, was du jetzt tust. Wir mögen dieses Wort Buße tun nicht mehr. Aber hier sehen wir, was gemeint ist. Ein Mensch wird transformiert und sagt, ich muss ein paar Dinge wieder in Ordnung bringen. Ich habe Menschen betrogen und ich will das wieder gut machen. Das ist für uns auch wichtig, wenn wir zum Glauben kommen oder auch nach dem Glaubensschritt merken, wir haben Menschen eben verletzt. Wir haben Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. Unser Heil, unsere Rettung hängt nicht davon ab, aber es ist wichtig, dass wir versuchen, jedenfalls die Dinge in Ordnung zu bringen. Jeder von uns hat Menschen schlecht behandelt oder vielleicht ausgenutzt. Wir haben auch unseren Beitrag geleistet zu kaputten Beziehungen in unseren Familien oder in Freundeskreisen. Manche können vielleicht nicht wiederhergestellt werden, aber es ist ein Versuch wert. Und Zacchaeus lebt uns das vor, dass er dachte, oh, das lässt mich nicht kalt. Ich möchte versuchen, diese Beziehungen wieder wieder heil lassen zu werden. Zacchaeus hat nicht nur eine Beziehung zu Gott und zu seinen Mitmenschen jetzt, eine neue, sondern Zacchaeus hat eine neue Beziehung zur Familie Gottes. Es heißt hier, dass Jesus sagt, er ist jetzt auch ein Sohn Abrahams geworden. Damit bestätigt Jesus die Wende im Leben des Zacchaeus. Aber es stellt auch die Frage, was war er vorher? Zacchaeus war Jude. Die Juden stammen von Abraham ab. Was meint Jesus, wenn er sagt, heute ist er ein Sohn Abrahams geworden? Da muss man ein bisschen an anderen Stellen lesen, zum Beispiel in Johannes 8, wo Jesus ein Streitgespräch führt mit den führenden Juden in Jerusalem. Und das Thema ist, wer sind die wahren Nachkommen Abrahams? Und sie sagen, wir stammen von Abraham ab, das ist ganz klar, wir gehören zu Abraham. Und Jesus sagt, nein, ein wahrer Nachkomme Abrahams ist einer, der so wie Abraham geglaubt hat, auch glaubt. Ja? Also Jesus definiert, dass eben auch Jude sein in diesem Fall, nicht im Sinne von ethnischer Zugehörigkeit, sondern einer ist hier ein Kind Abrahams, wenn er so glaubt wie Abraham. Und Abraham war der Vater des Glaubens. Die Kirche ist auch keine ethnische Größe. Es ist auch nicht eine Frage, obwohl das in unseren Breitengraden so geregelt ist, der Kirchenzugehörigkeit. Ja? Man ist nicht Nachfolger Jesu, nur weil man als katholischer oder evangelischer geboren ist und in die Register aufgenommen wird. Es ist auch nicht eine Frage der Konfirmation oder Kirchenzutritt. All das spielt wirklich keine Rolle. Es geht einzig und allein darum, ob ich Jesus nachfolge. Dann gehöre ich zu seiner Familie. Nun klingt das zunächst einmal ganz toll vielleicht. Ich gehöre zur Familie Gottes. Bis man erahnt, wer sonst auch dazu gehört. Ne? Es sind Menschen wie Zachäus. Es sind Menschen wie Sie und wie ich. Es sind Gauner und Heuchler dabei. Es sind Betrüger und Diebe. Unter diesen Menschen nimmt man seinen Platz ein. Und viele nehmen Anstoß an der Kirche wegen der Christen, die so unvollkommen sind. Und das verstehe ich auch. Es macht mich auch manchmal, ärgert mich auch. Aber ich darf das nicht von außen her betrachten, sondern ich muss immer daran denken, auch ich habe meine Marken, auch ich habe meine Probleme, auch ich bin Sünder, der dazugehören kann. Die Kirche ist kein Club der besten Menschen auf Erden, sondern die Kirche ähnelt am meisten einem Krankenhaus. Ja? Da kommen diejenigen dorthin, die Hilfe brauchen. Es ist hoffentlich auch voll von Menschen, die Kirche, die auf dem Weg zur Genesung sind. Das ist wichtig, wir dürfen nicht so bleiben, wie wir sind. Aber wir dürfen keine Illusionen haben, dass hier in diesen vier Wänden oder an anderen Orten, wo die Kirche sich heute trifft, da die besten Menschen sich treffen. Das ist so nicht der Fall, sondern viele kommen, weil sie erkannt haben, es geht für sie nicht weiter. All das zu sagen, Zachäus erfährt Veränderungen in seinen Beziehungen. Er hat eine neue Beziehung zu Gott. Seine Beziehung zu seinen Mitmenschen sind anders geworden. Und er hat eine neue Beziehung zur Familie Gottes. Ich würde so sagen, weil Gott Mensch geworden ist, ist Zachäus auch ein Mensch geworden. Und Jesus bietet uns diese Veränderung auch an. Er kommt zu uns und will uns auch transformieren, damit wir in wiederhergestellten Beziehungen leben, zu ihm, zu Gott, zueinander und auch zu unseren Mitchristen. Gott will uns suchen und finden. Er ist auf dem Weg, hat sich auf den Weg gemacht, um uns zu suchen und zu finden. Die Frage ist, ob wir heruntersteigen und ihm auch nachfolgen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für diese Geschichte und für die Transformation im Leben des Zachäus. Wir brauchen es auch, Herr, dass du uns nachkommst, findest und veränderst. Ich bitte, dass du uns den Mut gibst, den Glauben gibst, dir nachzufolgen. Vielleicht heute das erste Mal und vielleicht erneut in diesem Gottesdienst. Amen.